Gin-Krise.
D-Radio Wissen. Tagesthema.
Tja, auch Queen Mum hat ihn geadelt. Ihren Gin Tonic, für sie gehörte er fest dazu, natürlich ganz im Sinne der Gesundheit. Jeden Tag ein Gläschen und die Frau ist 101 geworden. Gin und Tonic Water, dieser Geschmack, der erinnert ja tatsächlich ein bisschen an Medizin. Und wir gucken uns jetzt mal genauer an hier bei D-Radio Wissen, was ist da dran, was ist da drin und kann dieser Drink tatsächlich mehr, außer betrunken zu machen? Das soll uns jetzt der Kriminalbiologe Marc Bennecke erklären. Hallo Marc.
Ein wunderschönes. Schönen guten Morgen.
Fangen wir doch mal beim Tonic Water an. Da ist ja Chinin drin. Und bevor wir zur Wirkung von Chinin kommen, was ist denn das überhaupt?
Doch, man kann nur ruhig die Wirkung erklären. Chinin ist eine Substanz, die man aus der Rinde abkochen kann, von einer Pflanze, von einem Baum. Das ist eine sehr schöne Geschichte, die sich darum rankt. Und zwar wurde das Chinin benannt nach einer Frau, die geheilt wurde von Malaria. 1638 war das, ist schon sehr lange her. Und das war die Gräfin von Chichon. Und daraus hat man das Chinin gemacht. Das war interessant übrigens, ich habe mir auch mal den Namen ihres Mannes rausgeschrieben. Das war nämlich ein Vizekönig, deswegen hat der Fall dann auch so große Berühmtheit erhalten. Das war Hieronymus Fernandez, der Cabrera, Bobadilla, Cerda y Mendoza. Also es ist eine, fängt schon gut an, die ganze Geschichte. Und die Jesuiten haben dieses Wissen um diesen Rindensud, mit dem man eben Fieber senken, Malaria heilen und so weiter kann, haben das dann in der Welt verbreitet.
Und es wurde dann tatsächlich benutzt zum Fieber senken und Malaria heilen. Wie wirkt das denn?
Das funktioniert insbesondere durch einen eigentlich ziemlich fiesen Trick. Man hat im Blut, im roten Blutbestandteil, da gibt es ein Enzym, das ist die Hämpolymerase, so heißt sie, und die wird angegriffen, wenn man jetzt diesen Absud der Rinde, also dieses Chinin zu sich nimmt. Und weil der besonders fiese Erreger Malaria tropica, das ist eine von den unangenehmeren Malaria-Sorten, es gibt da verschiedene, weil das darauf angewiesen ist, an diesem Enzym anzugreifen, wenn es sich weiterentwickeln will, funktioniert das einfach nicht. Also man nimmt ihm einfach einen Teil seines notwendigen Lebenszyklusbestandteiles weg. Das ist natürlich für den menschlichen Körper auch anstrengend. Deswegen darf man nicht zu viel davon nehmen, denn man kann sich vorstellen, wenn in einem Blutbestandteil, den wir natürlich brauchen, wenn der zerstört wird, dann können auch andere schöne, unschöne Sachen passieren. Zum Beispiel kriegt man zentrale Atemlähmung. Also man kann einfach nicht mehr atmen und stirbt, wenn man 5 bis 10 Gramm Chinin zu sich nimmt. Und es wurde früher auch noch benutzt, weil die Muskeln entspannt, als wehenförderndes Mittel. Also es fördert eigentlich nicht richtig die Wehen, sondern es entspannt die Muskeln und dann kann man es auch als Abtreibungsmittel und sowas benutzen. Deswegen soll man auch als Schwangerer da nicht unbedingt chininhaltige Lebensmittel zu sich nehmen.
Also auch kein Tonic Water ohne Gin.
Ja, in Wirklichkeit ist das ein bisschen übertrieben. Also das Bundesinstitut für Risikobewertung hat halt einfach mal davor gewarnt, für den Fall, dass Menschen da ein bisschen empfindlicher sind. Ich glaube nicht, dass jetzt ein Gin Tonic so schlimm wäre, aber da ist ja auch Alkohol drin und Schwangere sollen ja sowieso kein Alkohol trinken. Das ist das Entscheidende, glaube ich.
Wird Chinin denn heute bei all diesen Nebenwirkungen immer noch als Malariamittel eingesetzt?
Ja, das wird durchaus noch eingesetzt. Das wird auch in ziemlich großem Umfang immer noch produziert, nach wie vor. Man hat dann in den 70er Jahren erstmal die vollständige künstliche Herstellung dieser Substanz ist dann gelungen. Aber die einfachere Methode oder die schnellere oder die effizientere oder wirtschaftlichere ist immer noch diesen Rindensud herzustellen. Es ist nicht das beste Mittel. In letzter Zeit sind auch nur durch gentechnische Verfahren ein paar ganz interessante neue Methoden auf den Markt gekommen. Aber das kann sich natürlich auch nicht jeder leisten und das kann man auch nicht in jedem Land gut verteilen. Da gibt es kein gutes Apotheken- und Ärztesystem und so. Und so kommt das, dass das Mittel immer noch im Einsatz ist. Teilweise auch nur zur Fiebersenkung, ohne dass man jetzt schwere Malaria hat. Oder als schmerzstillendes Mittel. Man kann es auch als sanftes Betäubungsmittel benutzen. Sowas, das funktioniert auch.
Mir hat man ja tatsächlich auch früher immer erzählt, so ein Fläschchen Tonic Water oder Bitter Lemon ist nicht schlecht gegen Erkältung. Ist das Quatsch?
Ja, es beruht vermutlich ein bisschen auf dieser Mischwirkung, von der ich gerade gesprochen habe. Also wenn man erkältet ist, dann hat man ja manchmal so ein bisschen Kopfschmerzen oder Gliederschmerzen, hat ein klein bisschen Fieber und genau dagegen wirkt es eben auch. Ob jetzt das Fläschchen dafür ausreicht, wage ich mal zu bezweifeln. Aber das kennt man ja, das ist ja wie mit Salzstangen und Cola oder so. Wenn man das also schön kompliziert zu sich nimmt, dann ist man schon so konzentriert, dass man gar nicht mehr merkt, dass man jetzt ein ganz klein bisschen Fieber und so hat. Aber ein richtiges Heilmittel ist es, glaube ich, nicht. Man müsste das vielleicht dann in höherer Konzentration eher auf die Haut aufreiben oder so, damit das ein bisschen betäubend wirkt oder in größerer Menge zu sich nehmen, aber das macht natürlich keiner. Ich denke mal, das ist also zur Hälfte ist es dann Einbildung und zur anderen Hälfte wirkt vielleicht ein ganz klein bisschen.
Dann kommen wir doch jetzt mal zum Hochprozentigen, zum Gin. Auch der wurde ursprünglich als Heilmittel entwickelt gegen Übelkeit und Völlegefühl. Zählt da vor allem der Alkohol oder haben da auch Wacholder und die Gewürze einen Einfluss?
Ja, schwer zu sagen. Auch hier ist das natürlich schwierig, weil er sehr hochprozentig ist. Bei Wacholder-Schnaps ist es so, der muss eigentlich 37,5% haben, laut Vorschrift. Man macht ihn aber eigentlich sehr viel stärker. Das ist so ein bisschen wie bei Absinth. Den gibt es ja auch in allen möglichen Stärken. Und hier bei dem Wacholder, damit er gut schmeckt, weil da so viele Aromastoffe drin sind, eben nicht nur Wacholder. Also Juniperus heißt die Pflanze, aus der das gewonnen ist. Diese Beeren, oder streng genommen, botanisch gesehen, sind sogar Zapfen. Die sehen aber aus wie Beeren jedenfalls. Und diese 120 Zutaten, die da drin sind, Orangenschale, Muskat und so weiter, die haben alle jede für sich eine Wirkung. Wacholder wirkt zum Beispiel abführend und natürlich haben Orangenschalen durch die ätherischen Öle auch Einwirkungen auf die Gesundheit, aber letztlich ist das schon ein sehr, sehr starker Schnaps und ich glaube eher, dass das so ein bisschen diese Legende ist, die man auch in Deutschland kennt. Nach dem Essen ein Schnaps wirkt also angeblich gesund und ich glaube, sowas Hochprozentiges mit Wacholder, das wirkt dann angeblich auch gesund, aber wohl auch eher Einbildung. Übrigens, Gin hat eine besondere Geschichte, der war 1840 bis 1880 ja verboten in England, deswegen ist es vielleicht so, dass wenn man den getrunken hat, auch als jemand aus der Aristokratie, dass man das gleichzeitig so ein bisschen was Exzentrisches gemacht hat, was halt eben auch mal verboten war und ein bisschen, das war das kleine Abenteuer vielleicht, was man sich leisten konnte mit so einem Gin Tonic, ohne dass es wirklich gesundheitliche Wirkungen hat.
Warum war er denn verboten?
Ja, vermutlich deswegen, weil es natürlich sehr viele Alkoholiker gab, besonders in der arbeitenden Schicht. Der Gin hat sich verbreitet nach England. Ursprünglich kommt er aus Frankreich und dann haben Holländer, die gekämpft haben für die Engländer in Frankreich, haben das dann mit nach England gebracht und dann hat sich das insbesondere in London verbreitet. Da gibt es auch einen eigenen Gin jetzt, London Gin, der wird nach so einer Art Reinheitsgebot gebraut, so ein bisschen wie unser deutsches Bier-Reinheitsgebot. Und da gab es natürlich extrem viele Arbeiter in der Gegend und wenn die sich dann mit so hochprozentigen die Lampe angezündet haben, also die innere meine ich jetzt, dann war das natürlich nicht gut und hat dem Alkoholismus noch sehr starken Vorschub geleistet. Und manchmal ist man ja geneigt, das dann irgendwelchen bestimmten Destillaten zuzuschreiben und dann sagt man halt, ja, das ist jetzt der Gin schuld und nicht der Alkohol oder die schlechten sozialen Verhältnisse und die schlechten Einkommen, sondern das ist jetzt der böse Gin gewesen.
Auf mich macht ja Gin Tonic, auch wenn nicht der London Gin drin ist, immer einen eher sauberen Eindruck. Also ich bilde mir ein, dass er nicht ganz so viel Kopfschmerzen macht wie irgendwelche Cocktails, in denen ganz viel Zucker oder Sirup drin stecken. Stimmt das?
Ja, das liegt vermutlich daran, dass du ein Purist auch dann bei der Auswahl deiner Cocktails bist. Es ist ja so, dass die Cocktails, die gemacht werden mit Gin, das sind natürlich auch sehr feine Sachen. Zum Beispiel meiner persönlichen Meinung nach der König aller Cocktails, der Martini-Cocktail, der besteht ja daraus, da ist ja Gin drin und dann ein bisschen Wermut. Der Wermut wiederum, der ist antioxidativ, daher kommt auch diese Geschichte mit dem, dass man den gerührt, nicht geschüttelt oder umgekehrt, geschüttelt, nicht gerührt, je nachdem zu sich nehmen soll. Auch hier ist es wieder so, dass das sehr schwache Wirkungen sind, die natürlich letztlich da möglich sind und messbar sind im Labor, aber der Alkohol ist immer noch ein Nachteil. Also es ist schon so, dass 3% aller Todesfälle in Europa zum Beispiel gehen auf Kosten von Alkohol. Also es ist schon so, dass das eigentlich gefährlicher ist als die kleinen Gesundheitswirkungen, die man hat, aber so ein ganz klarer, reiner, sauberer Martini-Cocktail mit Gin drin und vielleicht einem kleinen Lemon-Twist und einer Olive, wenn man das vielleicht selten genug macht, dann ist das wirklich was sehr, sehr Reines. Insbesondere, weil bei Martini auch nur die teuersten Gins benutzt werden und die teuersten Gins sind auch die, die am besten destilliert sind und da ist es tatsächlich so, da hast du wenig Begleitalkohole, wenig Kopfschmerzen und so gesehen ist es, wenn man schon säuft, dann vielleicht die beste und sauberste und klarste und reinste und stilvollste Methode.
Aber lieber Martini als Gin Tonic.
Das ist dann vielleicht eher wirklich Geschmackssache, das macht nichts. Ich weiß es nicht, beim Gin Tonic besteht wahrscheinlich die Gefahr, zumindest in Studentenkneipen, wo es dann nur 3,50 in der Happy Hour kostet oder auch im spanischen Parlament, dass man dann vielleicht irgendeinen fuseligen Gin drin hat. Also besser in eine vernünftige Bar gehen und dann lieber vielleicht Martini trinken und dann ist man 100% sicher, dass ein absolut lupenreiner Gin zum Einsatz kommt.
Rät uns der Kriminalbiologe Marc Benecke, er hat für uns mal die Wirkung von Gin Tonic untersucht. Gin Tonic ist nämlich heute unser Tagesthema bei der Radio Wissen und wie Gin und Tonic überhaupt zusammengefunden haben, wer auf diese Idee kam, die beiden mal zu mischen, unter anderem, das gibt's auf deradiowissen.de.